Ich freue mich sehr, dass wir als Glaubensfamilie heute Morgen hier sein dürfen. Lasst uns vor der Predigt noch beten. Unser Gott, Vater im Himmel, danke, dass deine Liebe uns zusammenbringt. Wir sind sowas von unterschiedlich, aber du bringst uns zusammen. Wir haben etwas gemeinsam, weil du deinen Sohn für uns gabst. Danke, Jesus, dass du unser großer Bruder bist. Dass du uns Freunde nennst. Danke, dass du hier gegenwärtig bist. Und danke, Vater, dass du deinen Kindern immer wieder ansprichst, begegnest, an der Hand nimmst und weiterführst. Danke, dass du das Gleiche heute Morgen tun willst. Sprich uns an, wir öffnen uns für dein Reden und wir sind gespannt, was du uns zu sagen hast. Amen. Eine oder keine ganz normale Familie. Ich freue mich sehr, dass wir heute Morgen mit dieser neuen Predigtserie starten, einmal im Monat bis im August. Also heute fangen wir an. 6 Gottesdienste, wo wir uns wünschen, Familien zu stärken. Wir schauen uns verschiedene Familien aus der Bibel an und wir fragen uns, was können wir von diesen Familien lernen? Was können wir von ihnen lernen in den Herausforderungen, die unsere Familien erleben in dieser Zeit? Vielleicht denkst du, ja, Familie ist nichts für mich. Doch, wir sind alle Teil einer Familie. Wir sind alle angesprochen. Eine ganz normale Familie. Ich war ganz überrascht zu erfahren, es gibt sogar einen Film mit diesem Namen. Hat jemand schon mal diesen Film gehört? Vielleicht die Älteren unter uns? Nicht? So in den 80er Jahren hat er sogar einen Oscar gewonnen. Und ich habe mich gefragt, ja, warum heißt er wirklich eine ganz normale Familie? Und dann habe ich eine Zusammenfassung gelesen, ein spannender Film, der ganz offen über die Spannungen und Herausforderungen der Familie spricht. Eine Familie Jared lebt in einer großen Villa in einem gepflegten Vorort. Die Eltern spielen gerne Golf. Der Sohn ist Mitglied der Schwimmmannschaft in der Schule. Es sieht alles so danach aus, als wären sie ganz gewöhnliche Menschen. Wenn nicht der Tod des ältesten Sohnes John wie ein Fluch über der Familie lasten würde. Bei einer Segeltörn gerieten er und sein jüngerer Bruder Konrad in einem Sturm. Das kleine Segelschiff kenterte und nur Konrad überlebte dieses Unglück. Seitdem hat Konrad Schuldgefühle, die durch seine Mütter noch verstärkt werden. Beth Jared, die Mutter, versucht, den inneren Schmerz über den Verlust ihres Lieblingskindes durch äußerliche Gefasstheit und Gefühlskälte zu überspielen und gibt insgesamt Konrad die Schuld an dem Unglück. Sie will auch um jeden Preis weiterhin die Fassade der ganz normalen Familie aufrechterhalten und versucht, jeden Konflikt zu vermeiden. Mit der Zeit werden die Spannungen so groß, dass sie nicht mehr aushalten können und das scheinbar perfekte Familienidyll zerbricht. Ist das eine ganz normale Familie? Wie sieht denn eine ganz normale Familie aus? Was denkt ihr? Was macht eine ganz normale Familie aus? Irgendeine Idee? Generell, eine Familie, eine ganz normale Familie. Die gibt's gar nicht. Okay. Eltern, Kinder, ja. Die kommen einigermaßen gut klar zusammen, oder? Eine ganz normale Familie. Wir alle sehen uns danach, Teil einer gesunden, ganz normalen Familie zu sein. Und wenn wir das nicht erlebt haben zu Hause, setzen wir uns zum Ziel, hey, wenn ich mal eine Familie gründe, dann soll das eine ganz schöne, normale Familie sein. Wir wünschen uns alle, dass Beziehungen gelingen zwischen Eltern und Kindern, zwischen Geschwistern, dass sie gute Kontakte haben, dass sie sich einander unterstützen, dass Beziehungen wirklich uns stärken, dass wir durch sie aufblühen. Aber die Frage, die sich stellt, ist das in unserer Zeit überhaupt noch möglich, eine ganz normale Familie zu führen? Ist es möglich, Beziehungen zu erleben, die einen wirklich stärken und aufblühen lassen? Ist das möglich? Was braucht eine Familie, damit sie stark wird? Wann können wir als Familie sagen, dass wir gewonnen haben? Wann haben wir als Familie gewonnen? Was braucht es, damit wir das sagen können? Wenn wir davon ausgehen, dass die Familie Gottes Idee und Erfindung ist, dann müssen wir ihn fragen. Gott, wie siehst du das? Wie hast du dir Familienleben vorgestellt? Und in der Bibel finden wir viele Familien beschrieben und indem wir davon lesen, wie sie gelebt haben, können auch wir inspiriert werden, können auch wir lernen, wie wir als Familie leben oder eben nicht leben sollen. Und die erste Familie, die wir uns anschauen wollen, ist die erste Familie, die es überhaupt auf dieser Erde gab. Adam und Eva und ihre Kinder. Als ich diese Familie näher studierte, musste ich feststellen, ja, auch wenn sie nicht wirklich eine ganz normale Familie war, können wir eine ganze Menge von ihnen lernen. Deshalb will ich euch einen Teil von dieser Familiengeschichte vorlesen, aus 1. Mose 4, die Verse 1 bis 16. Hier heißt es, Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn zur Welt und sagte, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht. Darum nannte sie ihn Kain. Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel. Abel wurde ein Hirt, Kain ein Bauer. Bis jetzt nichts Besonderes. Einmal brachte Kain vor seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaute er nicht an. Schon komisch, oder? Da stieg der Zorn in Kain hoch und er blickte finster zu Boden. Der Herr fragte ihn, warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du den Kopf frei erheben. Aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. Du musst Herr über sie sein. Kain aber sagte zu seinem Bruder Abel, komm und sieh dir einmal meine Felder an. Und als sie draußen waren, fiel er über seinen Bruder her und schlug ihn tot. Der Herr fragte ihn, wo ist dein Bruder Abel? Was weiß ich, antwortete Kain. Bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Weh, was hast du getan, sagte der Herr. Hörst du nicht, wie das Blut deines Bruders von der Erde zu mir schreit? Du hast den Acker mit dem Blut deines Bruders getränkt. Deshalb stehst du unter einem Fluch und musst das fruchtbare Ackerland verlassen. Wenn du künftig den Acker bearbeitest, wird er dir den Ertrag verweigern. Als heimatloser Flüchtling musst du auf der Erde umherirren. Kain sagte zum Herrn, die Strafe ist zu hart, das überlebe ich nicht. Du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und aus deiner schützenden Nähe. Als heimatloser Flüchtling muss ich umherirren. Ich bin vogelfrei, jeder kann mich ungestraft töten. Der Herr antwortete, nein, sondern ich bestimme, wenn dich einer tötet, müssen dafür 7 Menschen aus seiner Familie sterben. Und er machte an Kain ein Zeichen, damit jeder wusste, Kain steht unter dem Schutz des Herrn. Dann musste Kain aus der Nähe des Herrn weggehen. Er wohnte östlich von Eden im Land Nod. Eine krasse Geschichte. Fast wie ein Krimi von Agatha Christie. Ist das eine ganz normale Familie? Die Geschichte fängt eigentlich ganz schön an. Mit der Liebe. Adam schlief mit seiner Frau Eva und sie wurde schwanger. Sie brachte einen Sohn zur Welt und sagte, mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht. Darum nannte sie ihn Kain. Später bekam sie einen zweiten Sohn, den nannte sie Abel. Wer weiß, wie viele Kinder Adam und Eva hatten? Wie viele? Drei? Wie viel? Genau. Also Kain, Abel, Seth und dann heißt es weiter und sie zeugten noch viel mehr andere Kinder. Genau. Einfach, falls jemand fragt, ja, vor wen hatte denn Kain Angst, oder? Viele sagen, ja, stimmt was in dieser Geschichte nicht. Ja, es gab ja keine anderen Menschen dort, oder? Doch, der hatte nachher noch mehr Geschwister. Genau. Und es ist sehr interessant, was Eva bei der Geburt ihren ersten Sohn sagt. Mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann hervorgebracht. Die hatten damals keine Hebamme, Ich weiß nicht, wie sie geboren hat, aber die musste sagen, hey, mit Hilfe des Herrn habe ich das geschafft. Gott hat mir dabei geholfen. Ich kann mich noch gut erinnern, bei den Geburten von meinen Kindern, von unseren Kindern, wie ich so hilflos am Bett meiner Frau stand und merkte, ich kann gar nichts machen. Ich kann nicht helfen. Und gerade in diesen Zeiten konnten wir ganz intensiv erfahren, wie Gott geholfen hat, wie wir auf seine Hilfe angewiesen waren und wie er wirklich geholfen hat. Und dann sind die jungen Eltern mit dem kleinen Menschlein in den Armen und sind sowas von überfordert. Und die fragen sich, wie soll das gehen? Wie sollen wir das packen? Kennt ihr das auch? Oder sind wir die Einzigen, die das so erlebt haben? Ich glaube, ihr kennt das auch. Aber wie gut ist es zu wissen, der gleiche Gott, der helfende Gott, der auch bei der Schwangerschaft und auch bei der Geburt geholfen hat, der hilft uns weiter in unserem Erziehungsauftrag. Und weil Eva so dankbar war über ihren Sohn, gibt sie ihm einen ganz besonderen Namen. Kain. Kain heißt Gewinn. Mein Sohn ist ein Gewinn. Ein Geschenk von Gott. Gott hat mich beschenkt. Kinder sind ein Gewinn. Sie sind ein Gewinn, auch wenn wir den Eindruck haben, dass sie eine Last für uns sind, auch wenn sie uns viele Sorgen bereiten, sie sind ein Gewinn. Ja, manchmal sprechen wir eher von Verlust, wenn sie uns in der Nacht wecken. Wir verlieren die Ruhe, den Schlaf, manchmal sogar die Nerven, aber auch dann sind sie ein Gewinn. Sie sind ein Gewinn, auch in der Pubertät, wenn sie sich immer mehr ablösen, wenn sie gegen uns rebellieren. Sie sind ein Gewinn, auch wenn sie später uns verlassen und kaum noch Kontakt mit uns haben wollen. Sie sind ein Gewinn, ein Geschenk von Gott. Wie sehen wir unsere Kinder? Wie siehst du deine Kinder? Siehst du sie als Gewinn? Es ist gut, immer wieder Gott zu bitten, Herr, hilf mir, meine Kinder als ein Gewinn zu sehen. Hilf mir, deine Sicht über meine Kinder zu erkennen. Der zweite Sohn von Adam und Eva bekommt den Namen Abel. Ein spezieller Name. Der heißt Vergänglichkeit. Adam und Eva müssen schmerzhaft erfahren und verstehen, hey, wir werden nicht für immer auf dieser Erde leben können. Unsere Zeit ist begrenzt. Und auch uns tut es gut, immer wieder zu erkennen, uns bewusst zu werden, unsere Zeit hier auf dieser Erde ist begrenzt. Und diese Zeit ist so kostbar. Aus dieser Perspektive sollen wir Familienleben gestalten. Die Zeit, die uns noch bleibt, ist sowas von kostbar. Und die beste Investition in dieser Vergänglichkeit ist die Investition in Familien, in Beziehungen, in Menschen. Denn Menschen leben ewig. Und was wir da investiert haben, bleibt für immer. Die Geschichte erzählt uns weiter auch von anderen Anfängen. Hier wird auch der Anfang der Religion beschrieben. Einmal brachte Kain von seinem Ernteertrag dem Herrn ein Opfer. Auch Abel brachte ihm ein Opfer. Er nahm dafür die besten von den erstgeborenen Lämmern seine Herde. Ich habe mich gefragt, wer hat dem Kain gesagt, er soll ein Opfer bringen? Warum hat er das überhaupt getan? Wie ist ihm sowas im Sinn gekommen? Wir sehen hier schon den Versuch des Menschen, Gottes Gunst zu gewinnen. Den Versuch des Menschen, durch etwas tun, durch Leistungen, mit Gott wieder im Klaren zu kommen. Wir sehen, tief in jedem Menschen ist das Bewusstsein, ich bin getrennt von Gott, aber ich brauche Gott in meinem Leben. Ich muss etwas tun, ich versuche jetzt, das zu verändern, um wieder mit Gott in Kontakt zu kommen. Und beide, Abel und Kain, haben ein Opfer gebracht. Aber dann lesen wir etwas, was uns zuerst völlig unverständlich erscheint. Der Herr blickte freundlich auf Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer schaut er nicht an. Ha, wieso? Ist Gott parteiisch? Nein, sicher nicht. Aber worin unterscheidet sich das Opfer von Kain vom Opfer seines Bruders Abel? Es heißt hier, Abel nahm die besten von den Lämmern seiner Herde. Gott bewertet sowohl unsere Motive als auch die Qualität dessen, was wir ihm geben. Wenn wir Gott oder den Menschen etwas geben wollen, dann geben wir ihnen das Beste. Das Beste unserer Zeit, unserer Ressourcen, unseres Besitzes, das Beste. Gott gehört immer das Beste. Und wenn wir etwas unseren Kindern weitergeben wollen, dann auch dieses Prinzip. Gott gehört das Beste. Und das können wir am besten weitergeben, indem wir das selber ausleben, indem wir das selber so machen. Aber die Motivation muss stimmen. Im Hebräer 11, 4 lesen wir, wie kam es, dass Abels Opfer Gott besser gefiel als das von Kain? Der Grund dafür war Abels Glaube. Weil Abel Gott vertraute, nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm damit das Zeugnis aus, dass er vor ihm bestehen konnte. Und dann lesen wir von Kain, 1. Johannes 3, 12. Wir dürfen es nicht wie Kain machen, der vom Bösen stammte und seinen eigenen Bruder ermordete. Und warum hat er ihn ermordet? Weil er sah, dass sein Bruder tat, was recht war, während er selbst Böses tat. Da kommt die Motivation dieser zwei Leute zutage, ihr Herz. Da liegt der Unterschied. Und dann lesen wir, wie Kain reagiert. Er wird zornig, richtig zornig auf seinen Bruder. Warum? Weil er neidisch ist. Ein Bruder zu viel, hey, der steht mir im Weg, der ist eine Konkurrenz für mich. Neid ist im Familienleben ein großes Thema. Nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen. Und auch in der Glaubensfamilie, in der Kirche besteht die Gefahr, dass wir aufeinander neidisch werden. Kennt ihr das auch? Da ist einer zu viel. Da ist einer, der ist besser begabt als ich. Da ist einer, den Gott mehr braucht als ich. Da ist einer, der erlebt mehr mit Gott als ich. Und dann werde ich neidisch. Oh, zu viel, der steht mir im Weg. Und die Frage, die sich stellt, ist, wie können wir Kindern und auch den Menschen helfen, ihren Neid zu überwinden? Es ist wichtig, dass wir den Kindern helfen zu verstehen, Gott in ihrer Unterschiedlichkeit, mit ihren Gaben, die sie bekommen haben, zu dienen, ohne neidisch zu werden. Und wir können ihnen helfen, ihren Neid zu überwinden, indem wir sie in ihrer Einzigartigkeit fördern. Und ihnen sagen, hey, du bist sowas von begabt. Gott hat so viel in dir hineingelegt. Ich ermutige dich, hey, mach da weitere Schritte. Und wenn wir das machen, wird der Neid verschwinden. Plötzlich merken die Leute, hey, es geht gar nicht darum, dass ich mich mit anderen Menschen vergleiche. Ich bin auch sehr wertvoll in Gottes Augen. Gott kann auch mich gebrauchen. Und es ist sehr wichtig, dass diesen Wert den Kindern zu vermitteln, dass sie merken, hey, ich bin einzigartig, ich bin wertvoll, ich bin wichtig in den Augen von Gott. Das Entscheidende ist dabei die Herzenshaltung. Nicht das, was wir für Gott tun, steht im Vordergrund, sondern unser Sein vor Gott und das, was er für uns tut. Wer bin ich vor Gott? Weiß ich mich von ihm geliebt und angenommen? Wenn ja, wird das mich beflügeln. Dann werde ich wirklich stark werden. Und das wird auch dazu helfen, dass unsere Kinder stark werden, wenn sie wissen und verstehen, sie sind geliebt und angenommen von Gott. Deshalb ist es immer wichtig, ihnen zu sagen, hey, du bist geliebt und angenommen. Du bist ein Gedanke Gottes. Und weiter sehen wir, eine religiöse Form ohne Inhalt ist zu wenig. Es ist nicht genug, einfach unsere Kinder mit in die Kirche zu nehmen, sondern wir müssen auch den Sinn dahinter vermitteln. Hey, warum gehen wir überhaupt in die Kirche? Um Gott zu begegnen. Weil Gott sich danach sehnt, uns zu begegnen. Weil Gott sich danach sehnt, eine Herzensbeziehung zu uns zu haben. Oder wenn wir über Regeln sprechen, es ist wichtig, dass wir nicht einfach nur sagen, das und das darfst du nicht machen, sondern dass wir auch den Sinn dahinter vermitteln, dass wir sagen, hey, Gott hat all diese Regeln gegeben, um unser Leben zu schützen, damit unser Leben gelingen kann. Dass sie verstehen, hey, es hat einen Sinn dahinter. Bei Kain stimmte die Motivation nicht, als er opferte. Er tat es nicht aus Liebe zu Gott. Und Gott muss dann Kain fragen, warum bist du so zornig? Warum starrst du auf den Boden? Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du deinen Kopf frei erheben, aber wenn du Böses planst, lauert die Sünde vor der Tür deines Herzens und will dich verschlingen. du musst Herr über sie sein. Gott warnt keinen vor der Gefahr der Sünde. Sünde, was ist Sünde? Sünde ist all das, was zwischen mir und Gott, zwischen mir und meinen Mitmenschen kommen kann. Das, was Beziehungen zerstören kann. Und Gott sagt ihm hier, du musst Herr über die Sünde sein. Du kannst die Sünde überwinden. Kein hätte die Sünde, die ihn angreifen und zerstören wollte, überwinden können, wenn er von seinem Zorn abgelassen und der Sünde keinen Raum in seinem Leben gegeben hätte. Und auch bei uns ist es immer noch heute so, dass die Sünde immer wieder lauert vor der Tür, im Hinterhalt, und dass wir in der Gefahr stehen, da reinzufallen. Und wir stellen immer wieder fest, aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Wir schaffen es nicht, Herr über die Sünde zu werden. Die Sünde wird immer wieder Herr über uns selber. Deshalb brauchen wir Gott in unserem Leben. Gott, der unseren Glauben weckt, unseren Glauben stärkt, der uns befähigt, Herr über die Sünde zu werden. Und der Heilige Geist, der in uns wohnt, wenn wir Jesus aufgenommen haben, der befähigt uns, immer mehr Herr über die Sünde zu werden. Aber das ist auch ein lebenslanger Kampf, ein lebenslanger Prozess. Wir sind immer wieder dran am Lernen. Deshalb ist es so wichtig, in der Familie und auch in der Kirche über Versuchungen und Sünde offen zu reden. Dass die Leute und auch die Kinder merken, hey, die sind nicht alle perfekt, all diese Erwachsene, und machen keine Fehler, sonst vermitteln wir ein falsches Bild vom Christsein. Es ist wichtig, dass wir ihnen zeigen, hey, auch wir machen Fehler, auch wir versagen, aber dass wir ihnen zeigen, wie Jesus uns immer wieder hilft, auch aufzustehen. Es geht darum, dass wir authentisch leben. Unsere Kinder und auch wir müssen lernen, dass der Kampf sich in den Gedanken abspielt und er auch hier gewonnen werden muss. Und in dieser Geschichte sehen wir, was passiert, wenn die Gedanken nicht rechtzeitig gestoppt werden. Die Gedanken werden zur Tat. Die Pläne konkretisieren sich in Taten. Und dann kommt es zum schrecklichen Brudermord. Wie konnte es so weit kommen? Was ist denn schiefgelaufen? Eva träumte ja davon, dass ihr Sohn für immer ein Gewinn für sie sein würde. Und jetzt diese große Not. Oft kommen große Ängste und Sorgen über uns als Eltern, wenn wir an die Zukunft unserer Kinder denken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal liegen wir im Bett am Abend und reden so über unsere Kinder und über die Zukunft unserer Kinder, und wir denken manchmal, was wird aus unseren Kindern werden? Wird es uns gelingen, sie im Glauben zu erziehen? Wird es uns gelingen, dass sie im Glauben bleiben? Und manchmal, wenn wir uns darüber Gedanken machen, sind wir sowas von überfordert. Aber liegt das alles in unserer Verantwortung? Ist es so, dass wir allein, dass alles nur von uns allein abhängt? Das kann nicht sein. Wir sehen in diesem Bibelabschnitt, dass es mehrere Ebenen der Verantwortung gibt. Die erste Ebene, die Verantwortung vor Gott. Als Geschöpfe sind wir unserem Schöpfer gegenüber verantwortlich. Das heißt, er kann mich auch zur Rechenschaft ziehen. Er kann mir Fragen stellen. Ich bin mir bewusst, ich lebe vor Gottes Angesicht. Dann kommt die Eigenverantwortung. Ich bin für mein Handeln selbst verantwortlich und werde auch die Konsequenzen dafür selber tragen. Dann gibt es die Verantwortung füreinander. Gott fragt Kain, wo ist dein Bruder Abel? Der sagt, was weiß ich? Bin ich vielleicht der Hüter meines Bruders? Bin ich auch für ihn zuständig, auch für ihn verantwortlich? Durch diese Frage zeigt Gott, ja, sehr wohl, du bist nicht nur für dich selber, sondern auch für deinen Bruder verantwortlich. Du bist auch verantwortlich für die Menschen, die ich dir in deinen Verantwortungsbereich hineingestellt habe. Und wenn du diese Verantwortung wahrnimmst, können sie in deiner Nähe wachsen, aufblühen und erstarken. Und über all diese Ebenen steht noch eine andere Ebene. Gott übernimmt Verantwortung für uns. Wenn wir all diese Ebenen angeschaut haben, gibt es noch die göttliche Ebene. Gott übernimmt Verantwortung für uns und setzt den Folgen der Sünde eine Grenze. Er gibt uns nicht das, was wir verdient hätten. Er schützt mich, weil er gnädig und barmherzig ist. Damit Beziehungen gelingen können, ist es also wichtig, dass wir all diese Ebenen der Verantwortung ernst nehmen. Weil die haben mit der Beziehung zu Gott, mit der Beziehung zu mir selbst, mit der Beziehung mit den Mitmenschen zu tun. Und unsere Kinder werden den Weg mit Gott gehen wollen, wenn sie in uns sehen, wie wir verantwortlich leben und wie wir ein authentisches Christsein führen. Aber auch dann ist es ein Geschenk. Es ist ein Geschenk von Gott, wenn es gelingt, wenn die Kinder im Glauben bleiben. Es ist nicht selbstverständlich. Wir können sie sehr wohl daran hindern, aber wir können es nicht machen, dass sie den Glauben entdecken. Gott muss in ihnen den Glauben wecken. Und das macht uns sowas von Gott abhängig, dass wir immer wieder zu ihm kommen und sagen, Herr, lass unsere Kinder den Glauben entdecken, dass sie mit dir leben. Und manchmal ist es so, dass Gott unsere Kinder über lange Umwege wieder zurückführt. Und dann gilt es, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, die Hoffnung nicht zu verlieren. Elternsein ist eine große Verantwortung, die uns überfordern kann. Aber wir müssen immer wieder wissen, es gibt auch die göttliche Dimension. Gott steht uns zur Seite, er hilft uns, er unterstützt uns. Der Heilige Geist, der ist unser Ratgeber. Was macht ein Ratgeber? Der berät uns, der steht uns unterstützend zur Seite. Und wir können ihn immer wieder fragen, ja, wie soll ich handeln in dieser Situation, in dieser Schwierigkeit mit meinem Kind oder in verschiedenen Situationen? Und der Heilige Geist kann uns führen und leiten und uns zeigen, was wir tun sollen. Es ist immer ein Zusammenspiel zwischen Gott und uns Menschen. Und das Entscheidende tut Gott. Aber auch wir haben unseren Teil. Was ist denn unser Teil? Was für Werte können wir unseren Nachkommen hinterlassen? Ein wichtiger Wert, den wir heute in diesem Bibelabschnitt entdeckt haben, heißt verantwortlich leben. In allen Beziehungen Verantwortung wahrnehmen. Diesen Wert finden wir schon in der Urgeschichte, im Garten Eden, bei Adam und Eva. Was macht Gott? Er gibt Adam und Eva Verantwortung über seine Schöpfung, über die Schöpfung, wovon er gesagt hat, die ist sehr gut. Und er nimmt einfach seine Schöpfung, die sehr gut ist, und sagt, hey Leute, ich vertraue euch meine sehr gute Schöpfung an. Wisst ihr, was das heißt? Indem Gott uns Verantwortung anvertraut, gibt er uns eine besondere Bedeutung und Würde. Er sagt, hey, ich traue dir etwas zu, du bist wichtig, du kannst es, ich vertraue dir. Gott vertraut uns, Gott traut uns etwas zu. Und wenn der Mensch lernt, in der Beziehung zu Gott und zu den Mitmenschen verantwortlich zu leben, dann gelingt sein Leben. Und das Scheitern der ersten Menschen hat auch mit Verantwortungslosigkeit zu tun. Er kennt vielleicht die Geschichte. Gott kommt und fragt den Adam, Adam, wo bist du? In seiner Passivität hat Adam seine Verantwortung als Mann nicht wahrgenommen. Und was sagt er? Ich? Nein, meine Frau Eva. Eva ist schuld. Keine Spur von Eigenverantwortung. Und Eva ihrerseits? Ich? Nein, die Schlange, der Satan ist schuld. Keine Spur von Eigenverantwortung. Passivität. Sünde fängt oft dort an, wo ich meine von Gott gegebene Verantwortung nicht wahrnehme. Sünde fängt oft mit Passivität an. Und wenn ich meine Eigenverantwortung in meinem Leben nicht wahrnehme, hat das Auswirkungen auf meine Familie. Wenn ich nicht eigenverantwortlich lebe, kann ich nicht Verantwortung für die anderen wahrnehmen. Und das sehen wir auch in dieser Geschichte. Das hat Folgen. Und diese zwei Fragen, die Gott stellt, haben mit Verantwortung zu tun. Wo bist du und wo ist dein Bruder? Wir können unsere Familien stärken und nächste Generationen prägen, wenn wir aus der Passivität herauskommen und sagen, ja, ich bin bereit, verantwortlich zu leben. In der Beziehung zu Gott, zu uns selbst und zu unseren Mitmenschen. Was heißt das für uns als große Glaubensfamilie? Als Christen, als Teil von dieser Kirche sind wir auch eine Familie, sagt die Bibel. Und all diese Prinzipien lassen sich auch auf uns als Glaubensfamilie übertragen. Auch uns fragt Gott, wo ist dein Bruder, wo ist dein Glaubensbruder, deine Glaubensschwester? In einer Familie geht es nicht nur um mich, sondern es geht auch darum, auf die anderen zu sehen, ihre Bedürfnisse zu kennen. Und wir zeigen, dass wir Verantwortung füreinander wahrnehmen, indem wir Interesse zeigen, indem wir Anteil geben an unserem Leben, indem wir auch über Gefühle reden, indem wir auch erzählen, was wir mit Gott erleben, was wir im Glauben für Schritte machen, indem wir auch über unsere Schwächen reden. In einer ganz normalen Familie ist das möglich oder sollte zumindest möglich sein. Und ich freue mich wirklich immer wieder festzustellen, wie Menschen in unserer Kirche unterwegs sind, wie sie einander unterstützen, wie sich ineinander investieren, wie sie Anteil geben an ihrem Ergehen, wie sie einen Weg zusammengehen. Das macht einfach klasse, das ist wunderbar. Das ist so ermutigend zu sehen, wie Menschen sich einander unterstützen und einen Weg zusammengehen. Aber ich glaube, die Herausforderung unserer Zeit liegt darin, dass viele von uns eine ganz normale Familie gar nicht erlebt haben. Viele wissen gar nicht, was es heißt, eine ganz normale Familie zu haben. Einige von uns sind in Familien aufgewachsen, in denen die Arbeit und Erfolg und Leistung im Vordergrund standen. Man hat nicht viel über Gefühle und Wertvorstellungen gesprochen. Familien, in denen die Eltern, in denen die Väter oft arbeitsbedingt abwesend und passiv waren und die Mütter oft überfordert. Und durch diese Umstände kam es oft dazu, dass man diesen Wert von Verantwortung so nicht kennengelernt hat. Und diese Umstände haben oft dazu geführt, dass wir heutzutage Familien haben, in denen Geschwister, die aufgewachsen sind, kaum noch Kontakt zueinander haben. Erwachsene, die nicht mal wissen, ja, wie es den anderen Geschwistern geht. Viele leben nach dem Motto, bin ich meines Bruders Hüter, sie mit ihrem Leben, ich mit meinem Leben. Das Problem ist einfach, dass wir unseren Kindern und der nächsten Generation eigentlich etwas anderes vermitteln wollen. Wir wollen, dass ihre Beziehungen besser gelingen, dass sie starke Beziehungen zueinander haben. Und dann sieht mein Sohn, wie der Papi mit dem Onkel Peter seit Jahren keinen Kontakt mehr hat. Oder ja, die sehen sich schon am Geburtstagsfest und Familienweihnachtsfest, aber sonst gehen sie sich aus dem Weg oder sind sogar zerstritten und denken, ah, so funktioniert das. Wisst ihr, Kinder lernen in erster Linie das von uns, was sie von uns sehen, nicht das, was sie von uns hören. Deshalb ist es immer wichtig, unsere Familienbeziehungen zu analysieren und zu überlegen, ja, wie sehen diese Beziehungen aus? Wie sieht die Beziehung zu meinen Geschwistern? Oder auch in der Gemeinde, dass wir uns fragen, ja, wie sehen die Beziehungen zu meinen Glaubensgeschwistern? Klar können wir nicht für alle verantwortlich sein. Es gibt auch Grenzen der Verantwortung. Aber es ist wichtig, dass wir immer wieder fragen, wo ist mein Verantwortungsbereich? Gott, wo hast du mich hineingestellt? Welche sind die Leute, die du mir anvertraut hast? Es kann vielleicht eine Kleingruppe sein oder die Leute aus dem Team, wo du mitschaffst. Oder Menschen, die Gott dir ganz besonders aufs Herz gelegt hat, dass du sie begleitest. Und wenn du die Verantwortung wahrnimmst, wirst du erleben, wie Gott dich gebraucht und wie Menschen neben dir wachsen können, wie sie sich richtig entfalten können. Und ich sage dir, das ist etwas ganz Besonderes, wenn du das erleben darfst. Dann werden wir erleben, wie Familien in Klein- und Großformat richtig Freude machen. Denn das ist Gottes Traum für Familie. Wir sehen also, wie entscheidend es ist, verantwortlich zu leben. Aber wir können schnell sagen, ja, ich bin sowas von überfordert. Wie soll das gehen? Aber in dem Ganzen sehen wir noch etwas anderes. die Barmherzigkeit und die Gnade von Gott, die über unserem Versagen steht. Kain hat schlimm versagt. Und er muss mit den Konsequenzen leben. Aber Gott setzt den Folgen eine Grenze. Gott gibt ihm nicht das, was er verdient hätte. Das, wovor er Angst hatte, dass andere ihn töten würden. Wir lesen in Vers 15, und er machte an Kain ein Zeichen, damit jeder wusste, Kain steht unter dem Schutz des Herrn. Es berührt mich so sehr, hier das Herz von Gott zu spüren. Gott ist nicht einer, der uns einfach vernichten will, wenn wir mal versagt haben, wie wir es eigentlich verdient hätten. Nein. Er will uns wiederherstellen. Er will uns wieder aufrichten. Er will uns neue Hoffnung schenken, trotz Versagen. Er gibt uns immer wieder eine neue Chance. Er lässt uns nicht einfach los. In seiner Liebe geht er uns immer wieder nach und er weckt in uns eine Sehnsucht nach seiner Nähe. Gott hat Mitleid mit den Versagern und möchte ihnen helfen. Auf dem Misthaufen unseres Lebens lässt Gott Blumen wachsen. Da sind wir auch bei Kain. Vielleicht hast du den Eindruck, ich habe als Vater oder als Mutter in meinem Auftrag oft versagt. Ich habe viele Fehler gemacht. Vielleicht merkst du, ja, ich habe jetzt fast keinen Einfluss mehr. Ich kann nicht mehr viel verändern. Auch wenn du fast keinen Einfluss mehr hast, darfst du wissen, deine Kinder stehen unter dem Schutz von Gott. Auch wenn du den Eindruck hast, dass sie Gott schon längst verlassen und losgelassen haben, Gott hat sie nicht losgelassen. Oft ist es so, wenn wir denken, jetzt ist die Geschichte zu Ende, ein trauriges Ende, kommt Gott und zeigt uns, die Geschichte hat erst angefangen. Auch Kain sichert Gott zu, es gibt Hoffnung, trotz Versagen. Ist das nicht ein wunderbarer Gott, der selbst mit Mördern so liebevoll umgeht? Wir können von ihm so viel lernen. Gott hat die größere Perspektive und nebst dem Versagen, nebst dem Scheitern, sieht er auch, was aus uns werden könnte, wenn wir uns seiner Liebe öffnen. Ich finde es so stark, Gott spricht uns Menschen immer wieder an. Er stellt uns Fragen, die uns helfen, uns zu positionieren. Wo stehe ich im Verhältnis zu Gott, zu mir selbst und zu meinen Mitmenschen? Fragen, die uns weiterführen sollten. Lassen wir zu, dass er uns Fragen stellt. Wenn du merkst, dass Gott dich heute Morgen angesprochen hat und dass er dich gefragt hat, wo ist dein Bruder, dann ist es vielleicht dran, dass du ihm eine Antwort gibst. Vielleicht hast du gemerkt, ich bin passiv in meinem Auftrag, im Umgang mit meiner Familie, meinen Kindern, meinem Ehepartner. Vielleicht merkst du, ich muss eine neue Entscheidung treffen. Dann ermutige ich dich, heute zu Gott zu kommen und sagen, es tut mir leid, bitte vergib mir. Ich entscheide mich heute, die ganze Verantwortung für mich selber und für meine Familie wahrzunehmen. Ich höre auf, in dieser Passivität zu leben. Ich will verantwortlich leben. Oder vielleicht hat dich Gott angesprochen, hat das gemerkt, hey, die Beziehung zu meinen leiblichen Geschwistern stimmt nicht wirklich. Dann ermutige ich dich heute, zu Gott zu kommen und ihm sagen, Herr, ich entscheide mich heute, meinen Verantwortungsauftrag wahrzunehmen, meinen Geschwistern gegenüber. Ich will alles tun, was in meiner Kraft steht, um die Beziehungen zu ihnen zu verbessern. Ich will mich in ihrem Leben investieren. Ich will ihnen gegenüber verantwortlich leben. Oder vielleicht merkst du, meinen Glaubensgeschwistern gegenüber habe ich passiv gelebt. Ich habe meine Verantwortung nicht wahrgenommen. Dann komm zu Gott und sag, Gott, es tut mir leid. Es soll sich nicht mehr nur um mich selbst gehen, sondern ich will die anderen im Blick haben. Schenk mir ein Herz auch für die anderen Menschen. Zeig mir, in welchen Menschen ich mich investieren kann. Ich will ihnen ein Vorbild im Glauben sein. Aber vielleicht fragt dich Gott heute gar nicht, wo ist dein Bruder? Vielleicht führt er dich einen Schritt zurück und fragt dich, wo bist du? Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Wo stehst du im Verhältnis zu mir? Denn erst wenn diese Beziehung geklärt ist, können wir uns in anderen Beziehungen investieren. Erst müssen wir empfangen, damit wir weitergeben können. Und vielleicht ist es Zeit, dass du dich heute einfach von Gott beschenken lässt. Dass du sagst, Gott, zeig mir neu deine Liebe. Beschenk du mich neu. Ich spüre dich nicht. Ich merke deine Nähe nicht. Ich komme zu dir. Vielleicht merkst du, ich habe gar keine persönliche Beziehung zu diesem Gott, aber ich will eine haben. Oder ich habe mich von diesem Gott entfernt. Dann frag dich Gott heute, wo bist du? Und du kannst ihm antworten, ich bin hier, mein Gott. Ich komme zurück zu dir. Ich bringe dir mein Scheitern, mein Versagen, mein Neid, meine Passivität, meine Verantwortungslosigkeit. Vergib mir. Ich will wieder ganz nah bei dir sein und das Leben führen, das du für mich bestimmt hast. Ich finde es so stark von Gott, dass er schon ganz am Anfang nach dem Sündenfall den ersten Menschen eine hoffnungslose Perspektive zeigt. Ein Ausweg aus dieser Vergänglichkeit und aus diesem Getrenntsein von Gott. Schon ganz am Anfang auf den ersten Seiten der Bibel sagt Gott den Menschen, ich werde einen schicken, der wird dem alten Feind der Schlange den Kopf zertreten. Und das ist Jesus, der Sohn Gottes, der in dieser Welt gekommen ist, der sein Leben für uns gab. Er hat die Sünde, die Schuld, unsere Schuld auf sich genommen. Er hat die Strafe auf sich genommen, hat dafür mit seinem Leben bezahlt. Und dieser Jesus, der gestorben und auferstanden ist, der lebt heute und will in uns Wohnung nehmen und uns befähigen, Beziehungen zu leben, die wirklich gelingen. Und wenn wir sagen, Jesus, komm du in meinem Leben, dann können wir Gott auf die Frage, wo bist du, antworten, ich bin hier für dich, ich will für dich leben. Und auf die Frage, wo ist dein Bruder, können wir sagen, ja, ich will mit meinem Bruder den Weg mit Gott leben. Wo bist du? Wo ist dein Bruder? Jesus in uns und wir in ihm, das ist unsere Hoffnung. Nur durch ihn können wir wirklich verantwortlich leben. Aus seiner Kraft können wir wirklich Verantwortung übernehmen und dieses Leben führen. So können wir immer wieder für uns selber und auch für unsere Familien bei Gott neue Hoffnung schöpfen. Auch wenn wir in der Vergangenheit gescheitert sind, auch wenn vieles schiefgelaufen ist. Entscheidend ist, dass wir den Weg in der Zukunft mit Gott gehen und aus seiner Kraft unser Leben in Verantwortung von ihm, Eigenverantwortung und Verantwortung füreinander gestalten. Dann haben wir als Familien und als Kirche gewonnen. Dann macht Familie richtig Freude. Dann werden wir erleben, wie Beziehungen uns aufblühen lassen und wie wir ganz stark werden. Lasst uns nun ruhig vor Gott werden und mit ihm reden. Vielleicht ist es dran, dass du ihm Antworten gibst oder dass du dich von ihm beschenken lässt. Wir beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich danke dir, dass du uns in deine Liebe immer wieder erziehst. Aber manchmal ist das sowas von unangenehm. Manchmal ist das wirklich herausfordernd. Aber wir wissen, du tust das aus Liebe zu uns. Du willst, dass wir wachsen, geistlich wachsen, dass wir weitere Schritte machen. Danke, dass du uns angesprochen hast. Danke, dass du auch Verantwortung für uns übernimmst, dass wir nicht allein gelassen sind in all diese Verantwortungsfragen, dass wir nicht einfach mit unseren Überforderungen verlassen sind. Danke, bist du uns nahe in all diesen Fragen, in all diesen Beziehungen, die wir leben. Du lebst mit uns. Jesus, wir brauchen dich in unserem Leben. Ohne deine Hilfe schaffen wir es nicht. Wir brauchen die Kraft deines Heiligen Geistes. Erfüll du uns neu mit dieser Kraft. Und Herr, ich wünsche mir so von ganzem Herzen, dass wir wirklich Beziehungen erleben dürfen, die uns stark machen. Du siehst all die Beziehungen, die nicht gut sind. Überall, wo Konflikte sind, überall, wo viel kaputt gemacht worden ist. Ich bitte dich, führe uns wieder zusammen. Kinder mit ihren Eltern, Geschwister, Ehemann und Ehefrau, komm du mit deinem Geist und mach uns eins. Heile du all die Wunden, die in diesem Zusammenleben aufgeschlagen wurden. Herr, nur du kannst das machen. Aber wir haben Hoffnung mit dir. Hoffnung für die Zukunft, trotz Scheitern, trotz Versagen, weil wir wissen, du bist ein guter Gott. Bei dir gibt es immer wieder eine neue Chance. Und ich bitte dich jetzt auch für all die Menschen, die dich nicht als den liebenden Vater kennengelernt haben, dass sie heute erleben dürfen, wie sie Kinder von dir werden können. Danke, Vater im Himmel, dass wir zu dir gehören. Danke, hältst du uns in deiner Hand. Und nirgends ist besser als in deiner liebenden Hand. Wir wollen dort bleiben. Amen.